Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Liebe Freunde und Geschwister, die ihr uns begleitet über den Livestream. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer heutigen Betrachtung und ich schließe an meine letzte Predigt hier, wo es um die Berufung des Mose ging, des Mannes Gottes. Und wir haben ihn betrachtet, wie er da in seiner Jugend gewesen ist, seine ganze Geschichte, wie es ihm ergangen ist und diese hohe Berufung, die er für sich auch in Anspruch genommen hat und die er erfüllen wollte, nämlich das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu führen. Und ich möchte das heute fortsetzen. Wir werden einige Szenen aus dem Leben des Mose betrachten. Die Predigt reicht nicht aus, um fertig zu werden. Das können wir uns also sparen. Das wird nicht funktionieren. Aber es ist sehr reichhaltig und ich möchte euch einfach Anteil haben lassen und vielleicht rege ich das Nachdenken des einen oder anderen auch an. Bitte lest diese Kapitel. Sie sind so reich und es gibt so viel, was sie uns sagen. Auch vieles, was ich hier nicht erwähnen kann. Wir sind also, und das ist die Einführung, im Winter 1450 vor Christus. Wir sind auf der arabischen Halbinsel. Mose ist inzwischen 80 Jahre alt. Es ist also interessant, zwischen seiner Flucht und seinem 80-Jahre-Zustand gibt es eigentlich keine wirkliche Aktivitätsbeschreibung. Es heißt nur, er hütet die Schafe. Er hat eine außergewöhnliche Entwicklung hinter sich, vom hochbegabten und bestausgebildeten Thronfolger Ägyptens ist er zu einem brauchbaren Schafhirten geworden, der in seinen Kreisen Respekt genoss und das Handwerk wirklich von der Pike auf gelernt hatte und beherrschte. Ihr merkt schon, allein in diesem Satz liegt so viel. Heute gibt es nicht viele Menschen, die das als Fortschritt empfinden würden, nicht wahr? Aber es war sicher ein Fortschritt. Mose ist durch seine Jahre in der Wüste dem lieben Gott sehr nahe gekommen. Ich möchte das illustrieren dadurch, dass ich seinen Psalm mit euch lese. Wir sind immer noch in der Einführung. Psalm 90. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Welches Vorbild hat Mose in der Geschichte bis dahin, das ihn von der Auferstehung reden lässt? Du hast eine Idee? Ist nicht auferstanden, oder? Hat auch dran geglaubt, ja? Abraham hat auch dran geglaubt, dass Gott das kann, nicht? Aber passiert ist es noch nicht. Also er sagt klipp und klar, der die Menschen lässt sterben und spricht, kommt wieder, Menschenkinder. Das zeigt, er ist wirklich Gott nahe, er kann sich diese Dinge vorstellen. Und er beschreibt Gott weiter. 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist. Wie eine Nachtwache. Für Gott gibt es nicht unsere Zeit. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie Gras, das doch bald welk wird. Das haben wir gerade erlebt in den letzten Monaten, dass das passiert, ja. Dass der Früh blüht, bald welk wird, am Abend abgehauen wird, verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Und ich sehe Mose vor mir, liebe Geschwister, wie er da in dieser Savanne von Midian lebt und wie er die Schafe hütet und wie er über sein Leben nachdenkt. Wie er nachdenkt darüber, was für starken Start er gehabt hatte. Erzogen von einer gläubigen hebräischen Mutter und einem Vater. Und diese Leute haben ihn offensichtlich so eng zum Glauben gebracht, dass er ihn in 28 Jahren ägyptischer Bildung und Lebensart nicht verloren hat. Vergessen wir nicht. Als Mose den Ägypter erschlug, handelte er in der Überzeugung, das tun zu müssen, um seinem Volk zu helfen. Er hat also nach 28 Jahren Ägypten immer noch nicht wirklich ägyptischen Geist in sich aufgenommen. Außer den Geist, dass man einfach was machen muss. Homo faber, nicht der handelnde Mensch. Wenn du nichts tust, passiert nichts. Und er dachte, jetzt mache ich was und hat den Ägypter getötet. Das war es halt dann nicht, wie er sehen musste. Gott hat ihm zwar die Flucht ermöglicht, aber Gott hat ihn durch diese Tat nichts umsetzen lassen. Und da sitzt er in der Wüste, in der Savanne und weiß, es gibt Sünde. Unsere Missetaten, Vers 8, stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum, wegen der Sünde, fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Und da ist der Mose und denkt sich, 40 Jahre war ich alt, als ich fliehen musste. Jetzt hat sich mein Lebensalter schon verdoppelt. Da stehe ich. Was wird werden? Habe ich mein Leben vergeudet durch eine falsche Entscheidung? Ist es umsonst gewesen? Unser Leben währt 70 Jahre. Wenn es hochkommt, so sind es 80. Mose meint, er könne darüber reden. Und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Ja, das weiß er auch, die Mühe und Arbeit. Jeden Tag aufs Neue. Und er hat eine Familie. Und er hat selber Kinder. Und er weiß, was das heißt. Und da sagt er, Mühe und Arbeit, dann ist es köstlich. Es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Also Mose denkt sich, dass er so ziemlich am Ende angekommen ist. Und er denkt sich, ich habe jetzt eigentlich von Gott gelernt, dass man auch mit wenig zufrieden sein kann. Ich glaube, er hat das so gesehen. Ich bin mit meiner Familie glücklich. Es ist schön, dass ich hier in Midian eine Frau gefunden habe, meiner Kinder. Alles passt. Eigentlich, was will ich vom Leben mehr erwarten? Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnst? Wer fürchtet sich vor solchem deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Also, lass uns doch unser Leben so planen, dass wir es auf unseren Tod hin planen, sagt Mose. Auf den Tod hin planen. Herr, kehre dich doch wieder zu uns, sei deinen Knechten gnädig. Das ist sein eigenes Gebet. Er bittet Gott um Vergebung. Fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein, unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeig deinen Knechten deine Werke und deine Ehre ihren Kindern. Der Herr, unser Gott, sei uns freundlich, fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wolle er fördern. Lass mich glücklich sein, Herr, in meinem Schafhirten-Dasein. Nett und freundlich mit ihnen umgehen, ein Vorbild für meine Kinder sein, lieber Gott. Ich glaube, dass dieser Psalm auf die Erfahrung des Mose persönlich Anwendung finden soll. Wir müssen ihn uns so vorstellen, so dachte er. Und dann sieht er diesen brennenden Busch. Und dann kommt es zu seiner Berufung und er erschrickt, weil es nämlich so ist, dass wir manchmal erschrecken, wenn Gott unsere Gebete erhört. Und darüber habe ich letztes Mal geredet, nicht wie er sich gewehrt hat. Aber Gott hat darauf bestanden und hat gesagt, so, du gehst jetzt nicht ins alte Teil, sondern jetzt beginnt's. Und es ist sicher keine Übertreibung, wenn wir behaupten, die letzten 40 Jahre des Lebens Mose waren bei weitem die spannendsten. Bei weitem. Allerdings, wenn er damals schon gesagt hat, mit 80 ist man eigentlich zufrieden, es ist im Grunde genommen vorbei, dann müssen wir verstehen, dass seine 120 Jahre zu seiner Generation schon eigentlich wunderbar waren. Die Israeliten zur Zeit des Moses sind nicht reihenweise 100, 120 geworden. Er ist es geworden. Seine Familie ist sehr alt geworden. Aber er sagt 70, wenn es hochkommt, so sind es 80. Nun, wie hat Gott seine Gebete erhört? Er geht tatsächlich nach Ägypten und das schildert dann das Buch Exodus in der Folge nach seiner Bekehrung, nach seiner Berufung muss ich sagen. Und dann kommen diese Geschichten, die wir auch den Kindern erzählen, nicht, dass da die verschiedenen Plagen fallen und so weiter. Ich möchte auf das jetzt nicht eingehen. Das könnt ihr alles einfach durchlesen. Das ist gut, wenn man das wieder sich mal anschaut. Es zeigt, in welcher Not die Israeliten damals gelebt haben und wie Gott sie tatsächlich durch die Plagen befreit hat. Am schlimmsten war die 10. Plage, die Tötung der Erstgeburt. Und Gott musste sie offensichtlich einsetzen, damit sein Volk sich aufmachen konnte. Ich möchte aber, dass ihr schon wahrnehmt, wenn ihr diese Kapitel lest, dass das Volk von Anfang an zögerlich war. Versteht ihr, was ich meine mit zögerlich? Ja, Mose, wir sind nicht ganz sicher, ob wir uns auf das einlassen sollen. Wenn du da wirklich vor den Pharao gehst und sagst, wir sollen gehen, das wird vielleicht Probleme geben. Nun, hat es Probleme gegeben? Ja, freilich hat es Probleme gegeben. Der Pharao hat ihre Arbeit schwerer gemacht, hat ihnen die Rohstoffe nicht mehr geliefert, aber trotzdem das Endergebnis von ihnen gefordert. Und so konnten sie mit Recht sagen, siehst du, Mose, unsere Vermutungen haben sich bewahrheitet, hättest du doch das ein bisschen anders angehen können. Jetzt haben wir den Salat. Und Mose fährt unbeirrt fort und die Kinder Israel sind gar nicht so glücklich, bis sie merken, im Verlauf der Plagen, die fallen, oh, das ist aber interessant, die Ägypter leiden schrecklich unter diesen Plagen und wir nicht. Das hat den Israeliten zumindest Stoff zum Nachdenken gegeben und hat irgendwie ihnen auch Respekt eingeflößt vor dem, was Mose sagt. Und schließlich kam es zu dieser Nacht des Auszugs. Der Respekt war so groß, dass nicht nur Israel ausgezogen ist, sondern viele Freunde, die sie hatten, sind mit ihnen gezogen, weil sie das Gefühl hatten, sie müssten aus Ägypten fliehen. Die Bedeutung des Auszugs aus Ägypten für Israel und seine Geschichte kann nicht überschätzt werden. Es ist auch typisch wiederum, ähnlich wie bei der Schöpfungsgeschichte oder bei der Flutgeschichte, all die Geschichten, die so gründend sind, werden ja in der modernen Welt angezweifelt auf ihren Wahrheitsgehalt. Ich meine, wer nicht bibelgläubig ist, wer glaubt an Schöpfung? Wer nicht bibelgläubig ist, wer glaubt an Sintflut? Und wer nicht bibelgläubig ist, wer glaubt an einen Auszug aus Ägypten, so wie ihn die Bibel schildert? Das sind tatsächlich Geschichten, die will einfach der moderne Mensch nicht wirklich ernst nehmen. Damit müssen wir leben. Wir bekennen, wir glauben tatsächlich dran, dass es sich so abgespielt hat, wie es in der Bibel steht. Und die sind dann ausgezogen und die haben sich aufgemacht bei Nacht und Nebel. Ja, und es gab auch dieses furchtbare Ergebnis für die Ägypter, dass im Grunde durch die 10 Plagen ihr Land ruiniert war auf Jahrzehnte. Ruiniert auf Jahrzehnte. Als ob ein furchtbarer Krieg dieses Land verheert hätte. Und dann kommt es eben zu diesem Racheakt, der Pharao besinnt sich noch einmal und sagt, so, und das geht ja wohl doch nicht, wir holen sie zurück. Und es kommt zu dieser Nacht am Roten Meer, wo Gott sein Volk auf beispiellose Weise befreit. Jetzt nicht mehr durch irgendwelche Dinge, die man noch anders deuten kann. Am Ende kann der Pharao das nicht mehr umdeuten. Am Ende ist der Pharao selber tot. Das ist die Realität. Die Leichen der Ägypter schwimmen im Wasser. Fertig. Da kann man nicht mehr diskutieren. Und interessanterweise, auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, die Ägypter sind lange in Ägypten geblieben danach. Da gab es keinen Kriegszug hinauf irgendwo, wo man die Israeliten hätte noch einmal. Es kam erst wieder viel später. Gab es nicht. Es ist tatsächlich so, dass auch insgesamt für die Entstehung der Bibel die Auszugsgeschichte eine Art Ausgangspunkt ist. Ich erinnere an eine Geschichte, die sich abgespielt hat in den Tagen Jeremias. Als Jeremia aufkam und seine Botschaft verkündete und die Leute ihn deshalb töten wollten, gab es welche im Volk, das könnt ihr nachlesen in Jeremia Kapitel 26, die sagten, wir können doch nicht einfach einen Propheten des Herrn töten. Außerdem hat nicht auch Micha, der viele Jahrzehnte vor Jeremia geweissagt hat, hat nicht Micha dasselbe gesagt? Und sie zitieren aus dem Buch Micha. Wisst ihr, was das zeigt? Die Israeliten wussten, welche Propheten Gottes heilige Propheten waren. Und sie erkannten, wenn Jeremia etwas sagt, was vor ihm schon ein anderer Prophet gesagt hat, dann kann das nicht falsch sein. Und so blieb Jeremia am Leben aufgrund dieser Verteidigung. Das Prinzip ist also, die Offenbarung, die vorher gewesen ist, stützt die Offenbarung, die später kommt. Folgt ihr mir? Was bedeutet das? All die Geschichten, die wir in der Bibel lesen, so Samuel, Könige, Propheten, haben ihre Stützung durch ein Buch, das ein Mann im Großen und Ganzen geschrieben hat. Das sind diese fünf. Das sind die fünf Bücher Mose. Die fünf Bücher Mose haben eine Bedeutung für die ganze Bibel, die wird nicht hoch genug eingeschätzt, in meiner Überzeugung. Wenn aber jetzt die fünf Bücher Mose da sind und fragen, und wir uns fragen, ja, woher haben denn diese Autorität? Warum wurden denn die akzeptiert? Welches Buch ist denn da davor geschrieben worden, dass man sagen konnte, okay, das baut darauf auf? Dann gibt's keins. Ja, worauf baut denn die Autorität des Mose auf? Und da kommt jetzt die Antwort. Sie baut darauf auf, dass Mose das Volk durch das Rote Meer geführt hat. Darüber konnte man nicht diskutieren, versteht ihr? Alle, die da durchgezogen sind, die diese zig Meter hohen Wasserwände gesehen haben, die gesehen haben, dass sie auf das Gebet des Mose, als er den Stab erhob, aufgemacht haben und auf das Gebet des Mose, als er den Stab senkte, wieder zusammenfielen. Alle, die das gesehen haben, hatte da noch jemand Lust, die Autorität Mose oder seines Gottes zu diskutieren? Und liebe Geschwister, die rhetorisch erwartete Antwort ist natürlich nein, aber ich muss euch enttäuschen. Leider stimmt das nicht. Denn wie wir weiterlesen in den fünf Büchern Mose nach der Auszugsgeschichte, bestand das Leben des Mose von nun an in einer fortwährenden Serie von Auseinandersetzungen mit einem Volk, das ihm nicht gehorchen will. Ist das sonderbar? Ich finde das sehr sonderbar. Sehr sonderbar. Gleichzeitig sagt uns aber der Apostel Paulus, ich zitiere 1. Korinther 10, Vers 11, all diese Dinge sind aufgeschrieben uns zur Lehre, auf die das Ende der Welt kommen wird. Das heißt, wenn ich einen Bezug herstelle zwischen dem Auszug aus Ägypten, zwischen all den Geschichten, die Mose erlebt hat, und der Landnahme in Kanaan, dann sagt mir Paulus, das soll ich tun. Das ist nicht einfach nur eine homiletische Idee, die mir da jetzt kommt, weil es gerade gut passt. Sondern Paulus sagt, ich soll das tun. 1. Korinther 10, Vers 11. Wie sieht denn dieser Bezug zum Ende der Welt aus? Gott rettet durch sein Eingreifen sein Volk vor dem Hass des Ägyptens dieser Welt. Das ist der Bezug. Gott muss eingreifen. Wir ziehen auch durch das Rote Meer. Allerdings nicht das Rote Meer, sondern unsere Durchzugssituation wird sein, dass Gott uns hilft, durch die Trübsal der Endzeit hinüberzukommen in das himmlische Kanaan. Das ist die Anwendung für uns. Das ist auch nicht spezifisch adventistisch. Das hat schon der gute Johann Sebastian Bach gewusst. Er hat eine tolle Kantate geschrieben, Bachwerte-Verzeichnis 70. Da kommt er und lässt den Chor singen, wachet, betet, betet, wachet. Und dann sagt er, seid bereit alle Zeit, bis der Herr dieser Welt ein Ende machet. Singt Bach. Und dann lässt er eine Sopranistin die Arie singen, Herr, wohin werden wir fliehen, wohin werden wir ziehen, wenn wir fliehen aus dem Ägypten dieser Welt? Also die Protestanten, des 18. Jahrhunderts konnten sich das sehr gut vorstellen, diesen Vergleich zwischen dem Auszug aus Ägypten und dem Ende der Welt. Und wenn wir Adventisten, wo wir doch ständig vom Ende der Welt reden, das auch machen, befinden wir uns also in guter Gesellschaft. Will ich nur gesagt haben, damit das auch klar ist. Also, das Ägypten dieser Welt, der Durchzug durch das Rote Meer. Ich bin dort bei diesem Durchzug, wenn ich im zweiten Buch Mose Kapitel 14 bin und am Schluss lese, Vers 30 und 31, so half der Herr Israel an dem Tag von der Ägypter Hand. Und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Und die große Hand, die der Herr an den Ägyptern gezeigt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn. Und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Das war der unmittelbare Erfolg. Und das war gut so. Und es kommt zu diesem großen Triumphchor, Exodus 15, der Herr hat sie alle in das Meer gestürzt. Ein Gesang, bei dem auch Miriam, die Prophetin, auftritt. War das die triumphalste Stelle im Leben Mose? War Nuweiba die Stelle, wo er durch das Rote Meer ging, hinüber auf die andere Seite, an die arabische Halbinsel? War das sein Karmel? Also, ich denke, man müsste anders sagen. Man müsste sagen, Elias Karmel war sein Durchzug durch das Rote Meer. Und es ist ja interessant, dass in der Elia-Geschichte der Bezug zu Mose, zum Sinai-Gebiet bewusst hergestellt wird. Denn nach dieser Karmel-Geschichte muss er wohin gehen? Er muss zum Berg Sinai gehen. Um dort Gott zu begegnen. Das ist eine interessante Geschichte. Also, ist ab nun alles Paletti, das hätten wir gern, auch bei Elia hätten wir das gern, aber so ist es nicht. Wenn wir die Geschichten verfilmten, dann wären das die Siegesszenen. Dann würden wir danach aufhören und der Film wäre Ende und alles wäre gut. Aber das Leben war so nicht. Das eigentliche Drama beginnt erst jetzt. Mose erfährt nachdem die größten Belastungen seines Lebens. Seine letzten 40 Jahre sind äußerst mühsam. 80 Was? Jetzt schon? Sagt ja Mose nicht. Es ist, als flögen wir davon. 80? Was? Jetzt schon? Und der liebe Gott sagt, ist nichts mit Pension. Also wenn die Älteren unter uns, die so ein bisschen fühlen, dass sie schon müde sind, ich fühle es auch, ja, wenn wir uns das vorstellen, ich meine, wirklich vorstellen, so existenziell, das wären jetzt wir, nicht? Wir sind 80 und der liebe Gott sagt so, und jetzt geht's los. Da kriegt man schon die Krise, oder? Ich möchte einfach, dass wir Mose und seine Bereitschaft, Gottes Willen zu tun, wirklich würdigen. Dass wir uns wirklich vor Augen halten, was dieser Mann im Auftrag Gottes geleistet hat. Das ist etwas Besonderes. Das ist nicht etwas, wo wir leichtfertig darüber reden können, nicht? Und sagen, ja, da hat Mose einen Fehler gemacht und da hat er einen Fehler gemacht und das war auch nicht okay. Ja, die Israeliten seinerzeit, die haben das gemacht. Wir sollten uns davor hüten. Wir sollten uns davor hüten. Wie wollten wir an Moses Stelle sein? Im Grunde genommen besteht das Volk die Bewährung bis zum Ende nicht. In der Wüste werden uns 10 Aufruhrgeschichten erzählt. Es sind wirklich 10 Geschichten. Könnt mal durchlesen, so Exodus, Numeri, auch eine Sache im Buch Levitikus. Es ist unglaublich. Nach diesen Wundern, wie kann es da noch Aufruhr geben? Der Durchzug durch die Wüste ist quasi ein einziger Aufruhr. Geht mit mir sporadisch durch. Exodus 16, die Wachteln und das Manna. Manna. Also sie sind kaum durch. Die 3-4 Tage Vorräte, die sie hatten, sind fertig. Was macht der liebe Gott? Er gibt ihnen zu essen. Er lässt sie nicht hungern tagelang. Er gibt ihnen zu essen, gleich. Und er fragt, hey, wie lange wollt ihr noch den Sabbat nicht halten? Er sagt ihnen auch, jetzt weißt du das, ihr Israeliten wisst über den Sabbat und ihr tut es nicht. Wie lange wollt ihr das nicht machen? Wie lange weigert ihr euch? Gott erzieht sein Volk, indem er es an Dinge erinnert, die sie wissen sollten. Dann Exodus 17. Wasser aus dem Felsen kommt auch sofort. Die sind gerade aufgebrochen ein paar Tage, kommt Wasser aus dem Felsen. Brot, Manna kommt. Gott löst ein Problem des Volkes nach dem anderen. Befreit sie von ihren Feinden, gibt ihnen Essen und Trinken, sorgt für sie und das innerhalb von weniger Stunden. Denn das Wasserproblem kann nicht wochenlang anhalten. Es muss sofort gelöst werden. Gott lädt sein Volk auf die Reise ein und das Volk wird versorgt. Das hätte Vertrauen schaffen können. Weiter, noch in diesen Kapiteln. Er schenkt ihnen den Sieg über die Amalekiter, er wacht über sie. Seine Präsenz zum Schutz des Volkes ist spürbar, direkt. Und dann kommt noch sein Schwiegervater und sagt, lieber Mose, das ganze Ding wird dir zu steil. Du musst Richter einsetzen, Richter. Und jetzt frage ich einfach nach und frage, wozu brauchen die Richter? Wozu? Angesichts so vieler täglicher Wunder. Haben sie vergessen, wie die Ägypter sie geplagt haben? Wieso brauchen die Richter? Wieso leisten die sich Streit und Uneinigkeit, wenn sie jeden Tag Wunder erleben? Denn Manna ist ein Wunder jeden Tag. Das Wasser aus dem Felsen, das nicht versiegt, sondern wo immer das Volk hinwandert, ihnen sozusagen in einem Bach mitfolgt. Das ist ein Wunder jeden Tag. Jahr für Jahr. Was ist da los? Wozu brauchen die Richter? Warum sind die nicht dankbar? Sehen sie nicht die besondere Zeit, in der sie leben? Warum gibt es Streit unter ihnen? Ich möchte das deshalb so herausstreichen, liebe Geschwister, um euch alle Gefühle zu nehmen, die so in diese Richtung tendierten. Also diese Israeliten, das waren schon komische Leute. Das waren Leute, also die waren undankbar, haben nicht gecheckt. Das war furchtbar, diese Israeliten. Na, grausam. Ich möchte euch ein Gefühl dafür vermitteln, dass wir nicht anders sind. Wir erleben die göttlichen Wunder jeden Tag. Wir erleben jetzt nicht ein Manna. Wir erleben kein Wasser, das uns mitfolgt. Wir sind nicht durch das Rote Meer gezogen. Aber ist es nicht ein Wunder in einer Zeit wie heute, dass wir Gott gefunden haben? Ist es nicht ein Wunder, dass er seine Liebe in unser Herz senkt und uns das Verlangen gibt, dass wir unsere Mitmenschen verstehen? Ist es nicht ein Wunder, dass wir in einer Gemeinschaft leben können, wo alle Menschen auf das Reich Gottes warten, angesichts einer Welt, die nichts davon hält? Warum sind wir nicht dankbar? Sind wir nicht reich? Ich frage nochmal, warum gibt es Streit? Nicht Apostel Paulus sagt, Streit. Jakobus sagt, Streit. Die Apostel widmen sich diesem Thema ständig. Die haben Jesus auferstehen sehen. Warum haben die Streit? Ja, und dann Exodus 19, 20. Gott begegnet seinem Volk. Er gibt die 10 Gebote. Die 10 Gebote sind tatsächlich, wie Ellen White das richtig sagt, ein Ausdruck des Wesens Gottes. Sie kommen uns sehr stark rüber als du sollst nicht. Tatsache ist, dass rein grammatikalisch ein einziges Gebot mit einem Imperativ wiedergegeben wird, nämlich das 4. Gedenke des Sabbats. Der Rest der 10 Gebote ist eine Beschreibung, wie Gott den Bund mit uns nützen will. Gott wird uns zu solchen Leuten machen, die in seinen Geboten wandeln und danach tun, sagt der Prophet Hesekiel. Er macht uns so, dass wir ihn lieben und keine anderen Götter. Er macht uns so, dass wir ein Gefühl für Heiligkeit kriegen und den Namen Gottes nicht missbrauchen. Er macht uns so, dass wir uns auf den Sabbat freuen, weil wir verstehen, dass wir hier Gemeinschaft haben können mit unserem Gott. Er macht uns so, dass wir unseren Papas und Mamas nichts Böses wünschen können, sondern sie ehren. Er macht uns so, dass wir niemand umbringen wollen, dass wir nicht die Frau des anderen nehmen wollen, dass wir nicht stehlen. Er macht uns so. weil seine Liebe in uns wohnt. Es ist Ausdruck der Liebe Gottes, die in den Menschen Gestalt annimmt, die an ihn glauben. Das will er ihnen zeigen. Und hier kristallisiert sich aber mehr und mehr heraus, dass Mose eine Sonderstellung einnimmt. Ich lese Exodus 19, Abvers 3. Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihn vom Berge und sprach, du sollst so sagen zum Haus Jakob und verkünden den Kindern Israel, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch getragen habe, auf Adlersflügeln habe euch zu mir gebracht. Was ist das für ein Bild? Das Bild mit den Adlersflügeln. Versteht ihr, was das heißt? Ein Adler hat eine besondere Art, seinen Jungen das Fliegen beizubringen. Eine ganz besondere Art. Die Adler bauen ihre Nester recht hoch irgendwo. Und dann, wenn die Jungen fliegen lernen sollen, dann werfen sie sie aus dem Nest. Und der fällt und torkelt und fällt und versucht, sich zu halten. Kann es natürlich nicht, weil er nicht fliegen kann. Und der Adler beobachtet das. Und bevor dem Adlerkind, das nicht fliegen kann, etwas passiert, kommt er, stößt hinunter, nimmt es und breitet weit seine Schwingen aus. Und das Adlerkind krallt sich an seinem Rücken fest. Und das macht er so lang und übt Tag für Tag, bis das Adlerkind fliegen kann. Und das bedeutet es, wenn der Adler auf seinen Flügeln sein Kind trägt. Und da sagt Gott, so habe ich euch zu mir gebracht. Ich habe euch zwar aus eurem Nest rausgeworfen in Ägypten. Ihr habt jetzt keinen Knoblauch mehr und nicht Fleisch jeden Tag. Aber auf Adlersflügeln habe ich euch zu mir gebracht. Es zeigt, dass Gott für uns sorgt. Sorgt. Nicht? Und darum sagt er, ihr werdet meiner Stimme gehorchen, meinen Bund halten, ihr werdet mein Eigentum sein vor allen Völkern, die ganze Erde ist mein, ihr sollt mir ein priesterliches Königreich, ein heiliges Volk sein. Das ganze Volk wird berufen. Und das ganze Volk sagt, das kommt in den Versen danach, alles, was der Herr geredet hat, das wollen wir tun. Und dann sagt Gott, ich will zu dir kommen in einer dicken Wolke, auf dass dies Volk es zwar höre, wenn ich mit dir rede, und dir ewig glaubt. Und so ist es dann auch gekommen. Dann kommt die Verkündigung der 10 Gebote, eine sehr donnerhafte Verkündigung, wie es sagt. Und was macht das Volk? Kapitel 20, Vers 18. Nachdem sie die 10 Gebote gehört haben. Alles Volk sah den Donner, den Blitz, den Ton der Posaune, den Bergrauchen. Als sie das solche sahen, flohen sie und traten von Ferne und sprachen zu Mose, rede du mit uns, wir wollen gehorchen, lass Gott nicht mit uns reden, wir möchten sonst sterben. Rede du mit uns. Und dann habt ihr das an mehreren Stellen, wo Gott das dann auch sagt, Mose, komm du zu mir herauf, ich möchte mit dir reden. Ich nehme noch Kapitel 24, da kommt das auch vor. Und dann macht sich Mose auf mit seinem Diener Josua und kommt hinauf, und bekommt dann eben die steinernen Tafeln. Und da heißt es in Vers 15 in Kapitel 24, da bedeckt eine Wolke den Berg. Die Herrlichkeit des Herrn wohnt auf dem Berg Sinai, deckt ihn mit der Wolke 6 Tage. Und er rief Mose am 7. Tag aus der Wolke. Und das Ansehen der Herrlichkeit des Herrn war wie rein verzehrendes Feuer auf der Spitze des Berges vor den Kindern Israel. Und Mose ging mitten in die Wolke und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Das, Freunde, kann sich niemand vorstellen. Aber die Israeliten damals haben es gesehen. Sie haben es gesehen. Und er bleibt dann auch allein. Gott zieht ihn rein, redet dort mit ihm, gibt ihm Anweisungen für das Heiligtum und so weiter. Und plötzlich in Kapitel 32 wird zu Mose gesagt, so Mose, jetzt kannst du runtergehen, denn jetzt ist es passiert. Das Volk hat den Bund verlassen. Hat wenige Wochen gedauert. 40 Tage, das sind ungefähr 7 Wochen. 6 Wochen, nicht mit der Woche vorher noch. 7 Wochen haben sie den Bund verlassen, denn sie haben ein goldenes Kalb gemacht. Liebe Geschwister, die Zeit ist zu kurz. Ich kann mich nicht lang aufhalten. Ein paar wichtige Erkenntnisse zu diesen 2 Kapiteln, Exodus 32 und 33. Es ist so, dass Moses sehr enttäuscht war. Er war sehr enttäuscht, dass das Volk ihn verlassen hat und Gott prüft ihn. Gott sagt, ich will dieses Volk vertilgen, es taugt zu nichts, sie regen sich ständig auf, aus dir will ich ein großes Volk machen. Und was sagt Mose? Herr, tu das nur ja nicht. Ich meine, wie redet Mose mit Gott? Aber die sind schon lange zusammen. Spürt ihr das? Die sind schon lange zusammen. Die reden tatsächlich wie zwei Freunde miteinander. Und dieser Mose, der hat sein Volk wirklich lieb. Hast du schon einmal jemanden verteidigt, der es wirklich vergeigt hat? Also jemand, den man nicht verteidigen kann, weil er wirklich Mist gebaut hat. Hast du das schon mal gemacht? Schwer, oder? Weil du weißt, du kannst eigentlich nicht sagen. Der andere, der die Schuld dessen aufzeigt, hat ja recht. Und Mose hat genau gewusst, Gott hat ja recht. Und trotzdem verteidigt er das Volk. Ein aussichtsloses Unterfangen. Aber wisst ihr, was der liebe Gott sieht? Der liebe Gott sieht die Liebe des Mose für sein Volk. Gott sieht die Liebe des Mose für sein Volk und er macht mit dieser Argumentation mit, dass Mose sagt, Herr, wenn du das tust, dass du dieses Volk verwirrst, was werden die Ägypter sagen? Was werden die anderen alle sagen, die zugeschaut haben bei diesem Auszug? Das ist ja in allen Landen Tagesgespräch. Lieber Gott, so kann es nicht enden. Nun, es ist klar, dass Gott hier den Mose einfach hineinnimmt in sein eigenes Denken. Er wollte nicht wirklich das Volk umbringen. Aber wir haben einen ganz klaren Gegensatz. Da habt ihr Mose. Mose, der vom Volk als schwierig empfunden wird. Der kommt dann zurück vom Berg, zerschlägt die Tafeln. Hey Leute, das ist doch psychische Gewalt. Da muss man doch dagegen sein. Dieser wilde Mose, ja, das kennen wir eh schon, hat auch so eine Vergangenheit, nicht? Das ist einer, der leicht die Nerven verliert, wenn es ihm zu viel wird. Aber der Zerbruch der Tafeln ist kein Ausbruch des Mose, weil er sich nicht beherrschen konnte, sondern er sollte zeigen, der Bund ist kaputt. Der Bund ist kaputt, so wie ihr euch benehmt. Und wisst ihr, was die Israeliten gesagt haben? Das ist das Fest Jahwes. Sie machen ein goldenes Kalb und sagen, das ist das Fest Jahwes. Versteht ihr, dass das Hauptproblem nicht die wirklichen Götzendiener sind? Sind nicht die Satanisten, die einen gläubigen Menschen vom rechten Weg abbringen. Es ist die Vermischung. Die Vermischung, dass Gläubiges, Heiliges genommen wird und mit Unheiligem vermischt wird. Und dann kommt ein Götzendienst raus, auf den viele reinfallen. Und das ist hier passiert. Elweit sagt zwar zu Aaron, er war unter Lebensgefahr. Sie haben ihn bedroht. Sie haben ihm den Tod angedroht, wenn er nicht mitmacht mit diesem goldenen Kalb. Und er hat halt mitgemacht. Mose hat nicht mitgemacht. Mose sagt, Herr zu mir, wer zum Herrn gehört. Das endete auch mit Gericht. Die Redelsführer fanden an diesem Tag den Tod. Ist Mose jetzt wild? Der wilde Mose, vor dem man Angst haben muss? Und ist Aaron der bessere Führer, weil er mild aufgetreten ist? Wilder Mose gegen den milden Aaron, wen wollt ihr lieber? Das Volk war sich nicht im Klaren darüber, dass es Mose im Grunde sein Überleben verdankte. Und das Ganze wird wieder geheilt. Und Gott redet mit seinem Freund. Es sind zwei Freunde, die reden. Ich bin im 33. Kapitel. Mose nahm sein Zelt, das Zelt Gottes, schlug es auf draußen, 33,7, ferne vom Lager. Gott entfernt sich also jetzt vom Lager. Und das ganze Volk ist unter Schock sozusagen. Aber mit Mose redet Gott. Die Wolkensäule kommt, Mose stellt den Kontakt zu Gott wieder her. Und dann heißt es in Vers 11, der Herr aber redet mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und wenn er wiederkehrte vom Lager, so wich sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der Jüngling, nicht aus dem Zelt. Und Mose sprach zu dem Herrn, die reden also wie zwei Freunde. Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, so du doch gesagt hast, ich komme nicht, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Wenn ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden habe, lass mich doch den Weg wissen, dass ich dich kenne und Gnade vor deinen Augen wirklich finde. Das ist doch dein Volk. Und er sagt, mein Angesicht soll vorangehen, damit will ich dich leiten. Und er sprach zu ihm, wenn dein Angesicht nicht vorangeht, so führ uns gar nicht hinauf. Woran soll man erkennen, dass wir Gnade gefunden haben, außer wenn du mit uns gehst? Und der Herr sprach zu Mose, was du jetzt geredet hast, das will ich tun. Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Ich kenne dich mit Namen. Und Mose, gewöhnt, mit Gott umzugehen, schon so lange, sagt, Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er will noch mehr. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen. Wisst ihr, was das heißt? Die Herrlichkeit Gottes. Das ist seine Güte. Alle meine Güte will ich vorübergehen lassen. Ich will ausrufen des Herrn Namen vor dir. Wem ich gnädig bin, dem ich gnädig. Und wes ich mich erbarme, des erbarme ich mich. Mein Angesicht, sagt er, kannst du nicht sehen. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Aber der Herr sprach weiter, siehe, da bei mir gibt es einen Platz und da sollst du auf dem Fels stehen. Und wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in der Felskluft stehen lassen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergehe. Und wenn ich meine Hand wieder abtue, wirst du mich von hinten sehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Und dazu kommt es dann in Kapitel 34. Da kommt es zu dieser Szene, ab 5. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke, trat da selbst zu ihm und rief aus des Herrn Namen. Ist also Gott, der das sagt. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da bewahrt Gnade in tausend Glieder, vergibt Missetat, Übertretungen und Sünde, vor welchem niemand unschuldig ist. Und dann auch der Ernst Gottes, der die Missetat der Väter heimsucht auf Kinder und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. Und die Reaktion des Mose, er neigte sich zur Erde und betet an und sagt, Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr mit uns, denn es ist ein halsstarriges Volk, dass du unserer Missetat und Sünde gnädig seid und dass du uns weiter begleitest. Das heißt, selbst diesen Augenblick, das ist wahrscheinlich der intimste Augenblick des Mose mit seinem Gott gewesen, nutzt Mose, um zu sagen, Herr, bleibe bitte bei dieser Abmachung, dass du uns begleitest. Lass uns nicht allein. Versteht ihr diesen Mose? Er hätte es einfacher gehabt, wenn er das Volk hätte Volk sein lassen. Aber er setzt sich ein und seine intimsten Kontakte mit Gott benutzt er, um seinen Punkt voranzubringen, dass doch Gott dieses Volk weiterhin begleiten würde. Ich komme zu folgendem Schluss. Ich glaube, dass Israel deshalb die Wüste überlebt hat, weil Gott und Mose eine ungeheuer starke Freundschaft verband. Es ist offensichtlich, dass Israel dem wilden Mose, vor dem es sich fürchtete, viel mehr verdankte als dem milden Aaron, den es liebte. Damit komme ich zum Schluss, ihr Lieben. Leider, und das schmerzt Mose sicher mehr als aller Aufruhr im Volk, schlug ihm der Geist der Eifersucht sogar aus der eigenen Familie entgegen. Und das ist die Geschichte mit Miriam und Aaron, die eifersüchtig sind auf ihn. Und das ist noch vor den 40 Jahren. Da waren noch nicht die Kundschafter ausgesandt. Jetzt, unmittelbar danach, nachdem so viel passiert ist, kommt diese Eifersuchtsgeschichte, wo Miriam sagt, ja, sind wir nicht auch, ich sage es jetzt modern, sind wir nicht auch Propheten? Redet der liebe Gott nicht auch durch uns? Warum geht es immer nur um diesen Mose? Was für eine niedrige Gesinnung. Schade. Und wie muss Mose das empfunden haben, wenn ihm das von seiner Schwester kommt? die auf ihn aufgepasst hat, als er noch klein war, im Körbchen. Das hat ihm sicher wehgetan. Und diese üble Nachrede und ihre Auswirkungen, die wird auch aus dem Volk nicht weggehen. Nicht? Mose versucht, also Gott, muss ich sagen, Gott versucht, das dem Volk nochmal klarzumachen. Das hatten wir im Predigttext, den Karin vorgelesen hat. Gott weist ja dann Miriam zurecht und er sagt, wie könnt ihr es wagen, gegen Mose zu reden, mit dem ich rede wie mit einem Freund? Wie könnt ihr es wagen? Ja, dann waren wieder alle still und dann haben sie halt um Vergebung gebeten. Und so geht's weiter. Der Aufruhr wird auch die kommenden Jahre der Lebensstil Israels sein. Gott hat nicht gedacht, dass es Jahre dauern muss. Er wollte sie rüberbringen. Aber die ganze Kundschaft der Geschichte, Numeri 13, führt dazu, dass Gott dieses Volk nicht nach Kanaan führt. Immer Beschwerden, immer Aufregung, immer ein, das ist doch unsinnig, das ist doch ungerecht, das hätten wir doch auch gleich anders machen können, da hätten wir doch auch gleich in Ägypten bleiben können. Immer dieses Geschrei. Das ist doch zugegebenermaßen nervtötend, nicht wahr? Und der, der sie leitet, leidet an ihnen. Der sie leitet, leidet an ihnen. Von Gott selbst angefangen, bis zu seinen Knechten, die ihm dienen und das Volk führen. Sie leiden alle am Volk. Keine falschen Schlussfolgerungen. Wer will sich darüber beschweren? Das war doch immer so. Seht Mose an. Besser, blickt doch mal auf Jesus. Wie ist es denn ihm ergangen? Verrat, mangelnde Unterstützung, feiger Rückzug, wenn man Beistand bräuchte. Und das ist bis heute das täglich Brot derer, die das Werk des Herrn tun wollen. Wenn es dem Meister selbst so ging, warum sollte es den Jüngern anders gehen? Hat das nicht Jesus selber gesagt? Und dabei meinen, und das ist das Skurrile daran, die, die am meisten Schwierigkeiten machen, noch, sie tun mit all ihrem Verrat Gottes Werk. Hat das Judas nicht auch gedacht? Er hilft dem Werk Gottes zum Sieg durch seinen Kuss. Das Leben des Mose ist auf der einen Seite ein schweres Leben gewesen. Ich verstehe, warum er am Anfang gesagt hat, er will das nicht, als er 80 war. Ich verstehe es wirklich aus tiefstem Herzen. Aber doch, weil er den Ruf angenommen hat, hat er mit Gott im letzten Drittel seines Lebens Dinge erlebt, von denen er vorher nicht träumen konnte. Und dieser Mose hat aber eine Fürsorge, eine Liebe zu seinem Volk bewiesen, in all der Strenge, in der er es führen musste, weil es ein schwieriges Volk war, dass er tatsächlich von Gott akzeptiert wurde als jemand, der die Gefühle Gottes, die er mit uns Menschen hat, teilen kann, verstehen kann. Mose hat Gott verstanden und Gott hat Mose verstanden. Von Angesicht zu Angesicht haben sie miteinander verkehrt und er redete mit ihm wie mit einem Freund. Damit komme ich zu meinem Appell. Ist es, Geschwister, nicht ein Wunder, dass überhaupt jemand in Kanaan ankam? Hat die junge Generation, die Generation der Hoffnung, es damals wirklich mehr verdient als die Alten, die in der Wüste umkamen, das gelobte Land zu sehen? Also wenn ihr dann die Geschichten vor der Landnahme und bei der Landnahme lest, dann kommt ihr drauf. Es hat sich ja eigentlich nicht viel geändert. Das ist das Schlimme dran. Es ist ein Wunder und es ist eine Gnade Gottes, dass sie hineingekommen sind. Und jetzt kommt meine Anwendung. Endzeitlich, liebe Geschwister, wird das nicht anders sein. Das allein gibt mir Hoffnung. Bei allem, was man weiß und glaubt zu wissen über die letzte Zeit und die Menschen, die dann als Volk Gottes leben und von ihm geholt werden ins himmlische Kanaan, am Ende werden wir wissen, dass wir es Gott allein verdanken, dass er die Gnade gehabt hat, sein Volk zu beschützen und am Ende zu holen. Wer unter uns könnte sagen, ich habe alles getan, was mir von Gott gezeigt wurde, dass ich es tun soll? Und dennoch, Und das ist eine Überlegung, die bringt dem Ganzen wieder eine andere Nuance hinzu. 1. Korinther 10, Vers 11. Wir haben es schon gelesen vorher. Es ist aber geschrieben, sagt Paulus, uns zur Warnung, auf welche das Ende der Welt gekommen ist. Die Vorbilder, die wir in Gottes Wort haben, selbst in ihren Krisen, sind uns beschrieben, dass wir daraus lernen sollen. Offensichtlich sollen die Menschen, die Gottes Freunde in der Endzeit sind, den ganzen Erfahrungsschatz des Gottesvolks auf Erden zur Verfügung haben. Dies ist der Fall, weil sie diesen Erfahrungsschatz für die Krise, die vor ihnen liegt, auch brauchen. Doch bleibt eines sicher, und das galt damals für das Volk Israel wie auch heute. Bei allem Scheitern, und wenn es ums Scheitern geht, wissen wir, wovon wir reden. Bei allem Scheitern erkennt Gott dennoch jene, die ihn lieben. Denn die biblischen Geschichten lehren uns das. Gott setzt dir ein Ideal vor. Und er will seinen Freunden beistehen, dass sie dieses Ideal erreichen. Bei allem menschlichen Scheitern bleibt Gott vor uns stehen und er hält uns die Hand hin, um uns aufzuhelfen, weiterzuhelfen, so wie Petrus, der am Versinken ist. Er hält ihm die Hand hin. Es soll weitergehen und an seiner Hand werden wir auch das Ziel erreichen. Für ewig scheitern jene, die nicht Gottes Freunde sein wollen. Also die, die nicht scheitern, sind nicht die besseren Leute. Mit diesem Aberglauben müssen wir aufhören. Die, die nicht scheitern, sind die, die Freunde Gottes sein wollen. Die Hand annehmen, die er ihnen hinstreckt. Die scheitern nicht. Und die, die meinen, sie kriegen das alleine hin, die werden scheitern. Aber es ist keine Ansage, dass die einen die besseren Leute sind. Gott schützt nicht nur unser Leben. Wir leben, wir essen, wir trinken. Er bewahrt auch unseren Charakter. Er bewahrt uns auch vor der Sünde. Geschwister, jede Sünde, die ihr nicht getan habt, rechnet sie nicht euch zum Verdienst, sondern wisst, es ist ein Wunder Gottes, dass du diese Sünde nicht getan hast. Er hat dich davor bewahrt. Es gibt keinen Grund, aufgeblasen zu sein, sich besser zu dünken als der andere. Deshalb gibt es auch keinen Grund zum Streit. Die Sterbenden wissen, nicht? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Die Sterbenden wissen, wir sind Bettler. Das ist wahr. Geschwister, wäre es nicht großartig, wenn wir diese Erkenntnis schon in unserem Leben zuließen? Wir sind Bettler. Das ist wahr. Wenn wir am Ende ankommen, dann wird es sein Verdienst sein, seine Gnade, sein Wirken. Da gibt's nichts, worauf ich mir etwas einbilden könnte. Wenn wir das zuließen, dann gäbe es unter uns keinen Nährboden mehr für Streit, Eifersucht, Besserwisserei, Stolz, Machtgelüst. Lasst uns Freunde Gottes sein und lasst uns die Erkenntnis gewinnen, dass wir in ihm alles haben und ohne ihn nichts. Mit Gott an unserer Seite sind wir reich, selbst im Tod. Denkt an Mose. Gott hat ihn wiedergeholt, das Menschenkind, nicht wahr?
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.